Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Sie sind schon richtig, meine Damen und Herren, im Deutschlandfunk und beim Sonntagsspaziergang heute. Es ist ja der Internationale Museumstag und der soll auf die Vielfalt der Museumslandschaft aufmerksam machen. Und jetzt besuchen wir aus diesem Grunde mit Eva Firzlaff, meiner Kollegin, das Ostrock-Museum in Kröpelin, sei nochmal gesagt. So erklären sich auch die Musiktitel, die wir Ihnen gerade gespielt haben. Die DDR-Rockmusik hat dort seit einigen Jahren ein kleines Museum. Museumsreif ist diese Musik ja noch nicht. Doch den typischen Ostrock und vor allem die bis heute kurios anmutenden Begleitumstände, die gibt es nicht mehr. In der kleinen Stadt Kröpelin in Mecklenburg, auf halber Strecke zwischen Rostock und Wismar, in Kröpelin haben sich Musiker, Rock-Enthusiasten und Studenten der Hochschule Wismar zusammengetan und das Ostrock-Museum geschaffen. Ein kleines Museum, in dem aber der interessierte Gast Stunden zubringen kann und auch Skurriles erfährt, was alles so hinter den Kulissen passiert war.
Oben und am Dach des Heimatmuseums war noch Platz, den man nutzen konnte. Der schmale Flur ist zugepflastert mit den Namen von Bands. In Beziehung gesetzt zu internationalen Rockgrößen und zu politischen Ereignissen. Eine Zeitleiste gibt einen Überblick.
Der politisch, aber auch musikalisch vor allem die Zeit widerspiegelt, wie so eine Art Wandzeitung.
Also wir haben echt versucht, auch Querverbindungen zu internationalen Ereignissen oder zu internationaler Musik zu finden, dass man sich halt nicht bloß auf dieses eine Thema Ostrock beschränkt, sondern auch wirklich die Zeit einordnen kann und auch was zum Beispiel politisch passiert ist, weil viele Sachen bedingten sich ja, dass auch Musik auf politische Ereignisse reagiert hat und das haben wir versucht hier darzustellen in diesem Flur.
Mir fallen die Musikfestivals ein, Rock für den Frieden in den 1980er Jahren. Eine Reaktion auf NATO-Doppelbeschluss und Neutronenbombe. Dafür entstanden Titel wie Der blaue Planet von Karat. Imke Wendt und Emanuel Promnitz sind zwei von 10 beteiligten Studenten, die vor 7 Jahren das Museumskonzept erdacht und umgesetzt haben. Beide haben in Wismar studiert, sie Innenarchitektur, eher Kommunikationsdesign. Im benachbarten Dorf Schmadebeck wird seit Jahrzehnten Dorfrock gefeiert, mit bekannten Bands aus dem Osten. Die Organisatoren des Dorfrock hatten die Idee, ein Ostrock-Museum aufzubauen und überzeugten den ebenfalls rockmusikbegeisterten Stadtrat. Thomas Lehner ist einer der Kuratoren des Museums und selbst Rockmusiker. In einem Raum wird der Besucher mitten in ein Konzert versetzt.
Auftrittsraum, Clubmucke. Also hier ist Technik aufgebaut, wirklich aus den 70er Jahren. Wir haben da versucht, das also so stilecht wie möglich zu machen. Mit alten Röhrenverstärker, MV3 mit Originalbox, Vermona Regent 600H-Verstärker, Yolana-Gitarren, Bigma-Bass. Das, was in den 70er Jahren auch gespielt wurde. Wichtiges Kriterium zur DDR-Musik war auch, dass viel selber gebaut wurde. Daher auch selbstgebaute Boxen hier, eine selbstgebaute Endstufe. Also man musste viel improvisieren, man musste also neben Musiker noch Tischler, Schlosser, Elektriker und Elektroniker sein, weil es gab im Handel ja nicht allzu viel. Es wurde also sehr viel selber gebaut und gebastelt, von der Lichtanlage über Lautsprecherboxen, alles Mögliche.
Wir haben in jedem Raum ein großes Wandbild, ein Schwarz-Weiß-Foto, was Originalbilder aus der damaligen Zeit sind. Und in diesem Raum ist es halt ein Live-Bild von Renf. Lustigerweise ist die eine Gitarre sogar wirklich auch im Museum, allerdings im nächsten Raum erst.
Doch auf dem Weg zu den Raritäten der Musiker kommen wir an einer Nische vorbei mit einem Schreibtisch, darauf ein rotes Telefon.
Dieser kleine, doch sehr unscheinbare Raum ist eigentlich der wichtigste. Und zwar ist das das Büro eines Kulturfunktionärs. Hier erfährt man halt auch wieder durch Wühlen in Schubläden oder wenn man das Telefon ausprobiert, erfährt man halt über die politischen Hintergründe, über die Kommission, die damals entschieden hat, in welcher Klasse man eingestuft wird, wie viel man als Musiker verdient und ob man überhaupt die Berechtigung hat, als Berufsmusiker zu gelten.
Ich greife zum Telefon und höre die Stimme Walter Ulbrichts aus dem Jahr 1965. Kurz vorher hatten Fans die Westberliner Waldbühne zerlegt, nach einem Konzert der Rolling Stones.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie, das Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
Ich sag mal so, die Welle der Beatmusik hat auch den Sozialismus eingeholt. Also was Walter Ulbricht nicht wollte, hat sich dann durchgesetzt. Die Jugend wollte das hören. Die Bands haben dann auch gecovert, haben auch die Stones und die Beatles nachgespielt. Und es entwickelte sich daraus dann auch eine eigene DDR-Musikszene, wo dann irgendwann auch eigene Songs gemacht wurden. Und da konnte die Politik gar nichts gegen machen, sodass sie sich dann irgendwann damit arrangiert hat.
Alle zwei Jahre hatten die Bands ihr Können vorzuführen und das Repertoire absegnen zu lassen. Das nannte sich Einstufung. Und nur wer Musik studiert hatte, galt als Berufsmusiker. Alle anderen waren Amateure und mussten noch einen anständigen Beruf haben.
Es war so, in der DDR, Amateurmusiker mussten arbeiten. Sie durften, auch wenn sie genug mit der Musik verdient haben, nicht arbeitslos sein sozusagen. Und in den 70ern sind auch viele Musiker sogar inhaftiert worden, weil sie eben nicht gearbeitet haben. Das zählt als asozial und dann waren die zwei Jahre mal im Gefängnis für sowas. Obwohl sie mit der Musik genug Geld verdient hatten, um leben zu können davon.
Und wenn Texte dem Kontrolleur nicht passten, gab es Auftrittsverbot. Wie für die Leipziger Band Klaus Renft. Daraufhin gründeten einige der Bandmitglieder die Gruppe Karussell. Wir sind im Raum Plattenladen und Thomas Lehner legt auf.
Das war wieder so eine versteckte Botschaft, ne? Und das war immer so eine Gratwanderung, wie weit kann ich gehen, wird der Song wirklich auf die Platte raufgenommen oder wurde er verboten? Das waren eben so versteckte Botschaften, wo sich auch viele mit identifiziert haben.
Ob wir in Zittau ein Lied gespielt haben, was vorher nicht irgendwie gehört war, war ja letztendlich wurscht. Wenn die 3 Minuten zu Ende waren, war ein Lied weg. Aber was anders war, ist, wenn wir einen Song aufgenommen haben. Also es gab ja nur 2 Möglichkeiten zu produzieren, einmal beim Rundfunk und einmal bei der Schallplatte. Und da mussten sämtliche Texte mit allem Drum und Dran eingereicht werden. Und das war Zensur, eindeutig.
Fritz Puppel ist Mitbegründer und Gitarrist der Berliner Kultband City. Die Platte Casablanca von 1987 strotzt nur so von versteckten Botschaften. Erst recht der Titel Halb und Halb. Erschienen 2 Jahre vor dem Mauerfall. Radio durfte Halb und Halb nicht gespielt werden. Und Casablanca verschwand auch bald aus den Läden.
Deutsche Texte in der Rockmusik kamen im Westen später als im Osten. Im Osten waren wir gezwungen dazu, weil es gab ja eine Verordnung, 60-40, das heißt 60% mussten Ostblockmusik bzw. DDR-Musik gespielt werden und 40% durfte man nur Lizenztitel oder ausländische Titel spielen, so auf öffentlichen Veranstaltungen, also im Radio und alles, was öffentlich war. Daher waren die Bands gezwungen, auch eigene Sachen zu machen. Und das ging in den 60ern los und in den 70ern wurde es immer stärker. Was dann im Westen im Grunde genommen erst später durch Udo Lindenberg forciert wurde. Und dann kamen so nach und nach auch andere Bands dazu. Einen richtigen Schwung hat die westdeutsche Musik eigentlich erst gemacht durch die Neue Deutsche Welle. Aber da gab es im Osten ja schon lange eine funktionierende deutsche Rockszene. Über sie.
Dieser Song stammt von Karat. Peter Maffay hat ihn später gecovert. Auch City, 1972 gegründet, spielte anfangs internationale Hits, doch sehr bald auch eigene Titel.
Der Auslöser war, dass wir gewusst haben, die Leute verstehen überhaupt kein Englisch unten. Wir wiederum auch nicht, was ja eine völlig obskure Situation ist. Und darüber hinaus, wenn wir Applaus bekommen haben, war es nicht für uns, sondern es war für andere. Ich habe damals gesagt, also so, ich sag mal, grob gesagt, geht es nicht weiter. Das macht auch keinen Spaß, immer nachzuspielen. Wir werden eigene Songs machen, und zwar in der Sprache, dass die Leute uns halt verstehen.
Und ziemlich schnell landeten sie mit Am Fenster, den wohl größten Hit der Ostrock-Szene, der damals City auch im Westen bekannt machte. Von von etlichen Bands, die mal beim Dorfrock im benachbarten Schmadebeck gespielt haben, sind Instrumente, Technik, Bühnenoutfit zu Museumsstücken geworden.
Dann haben wir hier den besagten letzten Bass von Klaus Renft, ein Fender Precision. Das war so der Traum eines jeden Musikers in der DDR, so einen Fender-Bass zu besitzen. Es gab die am Laden nicht zu kaufen, es gab also nur einen Schwarzmarkt, auf dem man sowas kriegen konnte und da musste man richtig viel Geld für bezahlen. Also ich habe für meinen ersten Fender Jazz-Bass, glaube ich, 6.500 Ostmark bezahlt. Das war fast ein Jahresgehalt, ne? Das muss man mal so sehen.
Diese Situation hat aus Musikern Kleinkriminelle gemacht. Das ging ja nicht weiter, als dass wir mit professionellen Schiebern zu tun hatten, die halt sich bündelweise Ostgeld abgeholt haben und dann sind die rübergefahren, meist waren es Bulgaren, die hin und her fahren konnten und die haben dann das entsprechende Equipment dann hierher geschmuggelt. Wir waren praktisch ständig, sagen wir mal, angreifbar. Es war aus Sicht der DDR, kriminell.
Flieg ich durch die Welt, flieg ich durch die Welt.
Skurrile Episoden, von denen man in Kröpelin erfährt, im Ostrock-Museum. In diesem Jahr übrigens geht City auf Abschiedstour.
Ja, und in diesem Ostrock-Museum in Kröpelin war Eva Firzlaff, meine Kollegin, für uns unterwegs, wenn Sie dort mal hinwollen. Liegt ziemlich genau zwischen Rostock und Wismar. Anlass der heutige internationale Museumstag. Die Gruppe City hören wir jetzt nochmal am Fenster aus dem Jahr 1978. City ist auch im Rockpalast dann aufgetreten, Anfang der 90er Jahre. Geige von Georgi Gugow, Gesang von Toni Kral, der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk.